Ciao, ciao.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince Podcast zum Zuhören und Mitreden.
First things first. We like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up. We got a brand new beat.
Gerald, wie macht man aus Musik einen Mythos?
Man heißt Prince und man nennt sein Album Purple Rain.
Und plötzlich ist alles lila, die Bühne, die Show und auch die Emotionen.
Alles, bis auf seine Gitarre, die ist natürlich weiß.
Ein Zufall?
Was ist schon Zufall bei Prince?
Das ist Teil 4 von Celebrating Prince.
Hallo, wir sind Martina und Gerald und wir begrüßen euch ganz herzlich zum vierten Teil unserer zwölfteiligen Reihe Celebrating Prince.
Alle 14 Tage bis zum Beginn der Celebration in Paisley Park, die unter dem Motto 10 Years Celebration of Life steht, erzählen wir euch die Geschichte von Prince.
Denn auch wir wollen zum 10. Jahrestag sein Leben feiern. Nicht nur entlang ausgesuchter Stationen seiner Karriere, sondern auch anhand unserer ganz persönlichen Erfahrungen als Fans.
Nach den ersten Jahren, den Provokationen, Kontroversen und dem Beginn seiner musikalischen Revolution geht es heute um einen ganz besonderen Moment, um Purple Rain.
Wir haben diese Folge "Der Moment, in dem Mythos entsteht" genannt, weil es genau der Punkt ist, an dem aus Prince nicht nur ein erfolgreicher Künstler wird, sondern eine kulturelle Figur, die bleibt.
Und natürlich soll auch diese Ausgabe mit Musik beginnen. Und heute kann es eigentlich keinen anderen Anfang geben als diesen.
Dem Song, mit dem das Purple Rain Album auch beginnt. Und vielleicht einem der besten Opening Songs aller Zeiten. Hier sind Prince and the Revolution mit Let's Go Crazy.
Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright.
Okay, wie kann man diese Folge besser beginnen als mit dem vielleicht größten Moment in Princes Karriere bis zu diesem Zeitpunkt, den American Music Awards am 28. Jänner 1985. Prince gewinnt den Award für Favorite Single When Doves Cry. Er geht auf die Bühne, sagt nur kurz Thank you very much, drückt den Award seinem Bodyguard in die Hand und geht wieder ab. Das war noch nicht der Moment zum Auskosten, kein Moment zum Feiern, denn eigentlich war das erst der Anfang. 1985 ist das Jahr der großen schwarzen Pop-Superstars. Michael Jackson, Lionel Richie und natürlich Prince. Und entsprechend groß ist die Bedeutung der Kategorie Bestes Black Music Album. Nominiert waren Lionel Richie mit Can't Slow Down, Michael Jackson mit Thriller und Prince mit Purple Rain. Und wenn man sich das Video anschaut, selbst Huey Lewis, der gemeinsam mit Madonna den Preis überreicht, wirkt sichtlich überrascht, als er den Gewinner bekannt gibt. Bemerkenswert ist, wie Prince diesen Preis entgegennimmt. Er lässt seiner Band den Vortritt, hält sich zurück und überlässt sogar für die Dankesworte das Mikrofon Wendy Melvoin. Prince hatte mit diesem Album eigentlich schon alles gesagt. Und auch das war noch kein Moment des Jubelns, sondern der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit für die Anerkennung seiner Arbeit. Ein bisschen anders ist es dann beim Höhepunkt des Abends, der Kategorie Bestes Popalbum. Die Nominierungen sind mit denen zuvor ident, was noch einmal unterstreicht, wie zentral Black Music in diesem Jahr ist. Und auch hier gewinnt Purple Rain. Jetzt sieht man einen befreiten Prince. Sein Lächeln, auch wenn er es immer wieder versucht zu verstecken, seinen Dank an Gott, an seine Band, an seine Plattenfirma. Wenn man ihn hier zusieht, kann man es fast greifen. Diesen Moment wollte er. Die Anerkennung der ganzen Welt, und die hatte er erreicht. Für mich ist das definitiv der Moment, in dem Prince Mythos geworden ist. Still, zurückgenommen und doch voller Freude.
Und der 28. Jänner 1985 war nicht nur ein denkwürdiger Tag im Leben von Prince, es war auch mein 12. Geburtstag. Und ich hatte damals wirklich absolut keine Ahnung, wer Prince war. Ich habe gerade erst begonnen, Musik zu hören. Und ein Lied ist aber damals definitiv nicht an mir vorbeigegangen. We Are The World. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir das erwähnen, weil genau an dem gleichen Abend die Aufnahmen zu We Are The World im Shrine Auditorium stattgefunden haben, mit 45 Künstlern und einem Abwesenden, Prince. Spannend wäre es gewesen zu sehen, wie das Aufeinandertreffen von Prince und Michael Jackson nach genau diesem Abend wohl ausgeschaut hätte. Und die Single, die ganz am Anfang dieses phänomenalen Abends stand und eine meiner absoluten Lieblingsnummern von Prince ist, die kommt natürlich jetzt. Prince and the Revolution mit When Doves Cry.
Ein ganz kurzer Satz zum gerade gehörten Ausschnitt. Ich habe heute vielleicht sogar zum ersten Mal die originale Single-Version von When Doves Cry gehört. Und wirklich, exakt vor dem Gitarrensolo fädet dieser Song aus. Und ja, erschreckend irgendwie, Martina.
Viva Musica, es lebe die Musik. Und ich lasse da jetzt gerade nicht nur die Musik hochleben, sondern das war auch der portugiesische Titel von Purple Rain, der Film. Irgendwie schräg, den umzubenennen, aber auch irgendwie treffend, es lebe die Musik. Die Geschichte des Films handelt von The Kid, im Film gespielt von Prince, der talentiert, aber auch sehr schwierig ist und mit vielen Problemen kämpft. Ein zerrüttetes Elternhaus, seine Karriere als Musiker und natürlich ist auch eine Liebesgeschichte mit dabei, die nicht so einfach ist. Apollonia ist sein Mädchen. Für sie singt er, besser gesagt kreischt er verzweifelt, Do you want him or do you want me? 'Cause I want you. Willst du ihn oder willst du mich? Denn ich will dich. In einer seiner schönsten Balladen, The Beautiful Ones. Und sagt ihr damit, sie soll sich zwischen ihm und seinem Konkurrenten Morris Day entscheiden, der ihm nicht nur das Leben als Musiker schwer macht, sondern auch noch dazu um Apollonias Zuneigung buhlt. Man kann den Film nicht ganz als Autobiografie bezeichnen, aber es gibt schon deutliche Parallelen zum Leben von Prince. Im Film verwandelt The Kid den Keller seines Elternhauses in eine schützende Umgebung. Warum? Weil er sich vor der Gewalt im Alltag zu Hause und vor seiner eigenen Verzweiflung schützen möchte. Dort schreibt er seine Musik, die es ihm auch ermöglicht, all das auszudrücken, was er schüchtern und unsicher mit seinen Worten nicht sagen kann. Und das Happy End? Es gelingt The Kid, seine Verletzlichkeit zu überwinden, anderen Zugang zu seiner Welt zu gewähren und er bekommt natürlich das Mädchen. Der Film wurde in Minneapolis und Los Angeles gedreht, war ab 16, durchaus okay, wenn man die ungekürzte Version sieht. Purple Rain ist ein Film über Kontrolle und Freiheit, über Schmerz und Selbstermächtigung und vor allem über Musik als Rettung. Und er ist ein bleibendes Denkmal für Prince.
Ja, weil du das jetzt gerade erwähnt hast, der ist in Los Angeles und in Minneapolis gedreht worden. Da gibt es eine nette Anekdote, die der Regisseur erzählt hat. Diese berühmte Szene am See, wo Apollonia in den Lake Minnetonka springt, ist genau in diesen beiden Städten aufgezeichnet worden. Nämlich der Teil von Prince, wo man ihn sieht, in Minneapolis und den Teil von der Apollonia in Los Angeles, weil es in Minneapolis einfach viel zu kalt war, dass sie ins Wasser springt. Nur so ein kleine Randnotiz. Kinostart in den USA war der 27. Juli 1984. In Deutschland und vermutlich auch in Österreich ist der Film am 22. Februar 1985 in die Kinos gekommen. Und dieses Datum, der 22.02., der hat doch auch ein bisschen was mit unserem Podcast zu tun.
Ja, das war der Start. Der 22.02.22. An dem Tag ist unser Podcast von Wien bis Auckland geboren.
Ja, und was man bei all dem nicht vergessen darf, ein weiteres Highlight dieses ereignisreichen Jahres. Am 25. März 1985 erhalten Prince and the Revolution den wohl prestigeträchtigsten Preis im Filmbusiness, der Oscar für bestes Original Song Score für Purple Rain. Ja, und eigentlich kann es gar nicht anders sein. Aus dem Konzert aus Syracuse. Hier sind Prince and the Revolution live mit Purple Rain.
Warte, Gerald, bevor du weitermachst, ich muss noch schnell meine Wunderkerze löschen.
Ja, ich habe mich da ein bisschen angelehnt an Stranger Things. Ich glaube, die haben auch mit den Woo-Woo-Woos begonnen. Was man bei all diesem Erfolg aber immer mitdenken muss, ist die enorme Menge an Arbeit, die notwendig war, um diesen Erfolg überhaupt möglich zu machen und ihn später auch feiern zu können. Posthum haben wir vom Ästhet eine erweiterte Version des Albums Purple Rain bekommen. Und auch wenn sie im Umfang und Tiefe nicht an die 1999 Super Deluxe heranreicht, erlaubt sie dennoch einen sehr spannenden Blick hinter die Kulissen dieser Zeit. Teil dieser Veröffentlichung ist auch eine CD mit bis dato unveröffentlichtem Studiomaterial. Darunter etwa die ursprüngliche Version von Computer Blue, die für das Album von ursprünglich rund 12 auf knapp 4 Minuten gekürzt wurde. Dazu kommen Songs, die für Side-Projekte gedacht waren, Stücke, die damals bereits entstanden sind, aber erst Jahre später veröffentlicht wurden und auch Musik, die für den Film geplant war, aber am Ende doch nicht in Purple Rain gelandet sind. Was bei all dem überhörbar ist, ist die immense Musikalität dieser Phase. Prince bewegt sich scheinbar mühelos durch Pop, Rock, Funk, Soul, Elektro und beschäftigt sich mit jeder dieser Stilrichtungen mit einer Selbstverständlichkeit, die zeigt, wie breit und offen sein musikalischer Horizont damals war. Und erst dieser Horizont hat es möglich gemacht, dass Purple Rain zu dem wurde, was es heute ist, denn absolutes Highlight im Kanon moderner Musik. Und bis heute findet sich dieses Album in den Top-Listen der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte.
Das Geniale an Purple Rain ist, wie es scheinbar widersprüchliche Stimmungen, Lust, Hingabe, Intimität, Entfremdung zu einem Ganzen vermengt, in dem nichts von etwas anderem getrennt werden kann. Und Tatsache ist, dass es damals wie heute nichts Vergleichbares gab und gibt. Hier lässt sich auch ein schöner Bezug zum First Avenue, dem nächsten Kapitel unserer heutigen Reise, herstellen. Die beiden Songs Our Destiny und Roadhouse Garden hat Prince an seinem Geburtstag im Jahr 84 dort zum ersten Mal live gespielt. Diese Aufnahme ist auch auf der Purple Rain Deluxe Expanded Edition zu hören. Apropos Roadhouse Garden, der Albumtitel taucht in den späten 90ern erneut auf, als Prince ein neues Album von The Revolution ankündigt. Obwohl Songs und Ideen entstanden, wurde das Projekt leider nicht weiter verfolgt. Roadhouse Garden blieb somit ein unveröffentlichtes Versprechen. Aber wir hören jetzt rein. Hier ist Prince mit Roadhouse Garden. This is the place where people die. See the dark, come inside. It's alright. It's alright. This is the house where life's a play. Und war der Roadhouse Garden ein fiktiver Ort, kommen wir jetzt zu einem Ort, der wie kein zweiter für die Geschichte von Prince in seiner Heimatstadt steht. Das First Avenue. Das First Avenue gilt als einer der traditionsreichsten, unabhängig betriebenen Musikclubs der Vereinigten Staaten. Und das ist nicht irgendein Venue, das ist ein Ort, an dem Musikgeschichte geschrieben wurde. Zum First Avenue gehören mehrere Spielstätten, unter anderem auch das 7th Street Entry, also im selben Gebäude, der Eingang von der 7. Straße. Genau dort ist Prince 1984 gleich zweimal aufgetreten. In einem Raum, der bewusst intim gehalten ist und dadurch auch Nähe zwischen Künstler und Publikum schafft. Aber für Prince war First Avenue immer mehr als nur eine Bühne. Er hat den Club als Experimentierfeld genutzt. Neue Songs, neue Arrangements, neue Ideen. Alles wurde hier ausprobiert. Das Publikum war Teil des kreativen Prozesses. First Avenue funktionierte wie ein direkter Feedback-Kreislauf zwischen Prince und seiner Community. Und spätestens mit dem Film Purple Rain wurde der Club dann endgültig zur Legende. First Avenue ist der zentrale Schauplatz des Films. Viele der ikonischen Konzertszenen wurden direkt im Main Room gedreht. Dafür wurde der Club für 4 Wochen komplett angemietet und Prince Management war bereit, dafür $100.000 zu zahlen damals. Eine klare Ansage, wie wichtig dieser Ort für die Geschichte war, die er erzählen wollte. Auch Jahre später ist die Verbindung dann noch bestehen geblieben. 2007, während der 3121-Phase, hat Prince eine legendäre Aftershow im First Avenue gespielt. Das Konzert ging so lange, dass die Stadt Minneapolis eine Sondergenehmigung erteilen musste. Und diese Ausnahme ging später als das Prince Permit, also die Prince-Erlaubnis, in die Stadtgeschichte ein. Eine Erlaubnis für Shows nach der offiziellen Sperrstunde. Und dann sind da noch die berühmten Außenwände. Die Wände des First Avenue sind mit Sternen bemalt, die Künstlerinnen ehren, die hier aufgetreten sind. Prince Stern ist einer der bekanntesten und wurde nach seinem Tod goldfarben übermalt. Heute kann man sagen, ist dieser Ort eine echte Pilgerstätte für Fans aus aller Welt, ein Platz, an dem man stehen bleibt, Fotos macht und kurz versteht, wie tief Prince mit dieser Stadt und diesem Club verbunden war.
Und dieser Ort ist schon magisch. Bei der Celebration 2024 gab es ein Konzert von The Revolution im First Avenue. Und dort drinnen zu stehen, in dem Club, den man seit Jahren kennt, die Band vor sich zu haben und die Songs zu hören, die mich seit 1984 begleiten, Das war schon etwas ganz, ganz Besonderes und ist definitiv einer meiner Lieblingserinnerungen, wenn es um Konzerte geht. Und wenn wir zuvor schon Computer Blue erwähnt haben, dessen Basisaufnahmen, die man heute noch auf Purple Rain hören kann, an diesem berühmten 8. August 1983 im First Avenue entstanden sind, hören wir doch einmal in die längere Version von Computer Blue hinein. Nach dem überwältigenden Erfolg von Purple Rain war für Prince aber klar, dass sich etwas verändern müsste. Erfolg bedeutet für ihn nie Stillstand und schon gar nicht Wiederholung. Es war die Zeit gekommen, auch alte Zöpfe abzuschneiden. So erfolgreich Ice Cream Castle auch war, es sollte für lange Zeit das letzte Album von The Time bleiben. Die Band war populär, sie hatte Hits, sie hatte eine klare Rolle, vielleicht sogar eine zu klare, und in einer Phase, in der Prince gedanklich bereits weiter war, passte dieses Gefüge plötzlich nicht mehr zusammen zu dem, was er erzählen wollte. Denn Purple Rain hatte etwas Neues geöffnet. Nicht nur musikalisch, sondern auch erzählerisch. Prince wollte weitergehen und dafür musste er Ballast abwerfen, auch wenn dieser Ballast erfolgreich war. Interessant ist, dass das Ende von The Time nicht endgültig war, sondern zunächst eher nur ein Stillstand. Erst Jahre später, 1990, sollte Prince die Band wieder reaktivieren. Allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Wunsch von Warner Brothers Records. Der Gedanke dahinter war nachvollziehbar. Wenn Graffiti Bridge als Fortsetzung von Purple Rain funktionieren sollte, dann wäre es nur logisch, auch diese alte Rivalität wieder auf die Bühne zu holen. The Kid gegen Morris Day. Noch einmal. Das Ergebnis dieser Wiedervereinigung war Pandemonium. Ein Album, das zeigt, dass alte Energien durchaus wiederbelebt werden können, aber eben zu einer anderen Zeit unter anderen Vorzeichen. Rückblickend wirkt das Ende von The Time weniger wie ein Bruch, sondern eher wie eine bewusste Entscheidung. Prince trennte sich nicht von Menschen oder Musik, sondern von einem Kapitel, das für ihn fertig erzählt war.
Die Geschichte zeigt, Prince war stets auf der Suche nach neuem Material und neuer Inspiration, hielt aber gleichzeitig die Menschen in seinem Umfeld von direkter Beteiligung ab. Und so ist es vorgekommen, dass der Weg von Demo zu fertigem Song durch seine Kontrolle ein langsamer war. Ein Song, der ganz stark mit Purple Rain zusammenhängt, kommt jetzt. Ist euch aufgefallen, dass bis auf Prince alle anderen Künstler ihren richtigen Namen tragen? Außer Prince, der Kid genannt wird. Und diesen Rollennamen finden wir auch auf Ice Cream Castle. Hier sind The Time mit If the Kid Don't Make You Come.
Darling, I want you so bad, can almost taste the smell of your skin. I'd be so sad if you didn't break down and let me in. You better let me in, baby. Don't you know if the kid can't make you come? No.
Nach Purple Rain war eigentlich alles erreicht. Album, Film, Singles, Preise, Mythos. Vergessen dürfen wir aber nicht den körperlich härtesten Teil dieser Geschichte, die Purple Rain Tour. Zwischen dem 4. November 1984 und dem 7. April 1985 spielte Prince 96 Konzerte in den USA und 2 in Kanada. Mehr als auf jeder Tour zuvor oder danach. Fast 5 Monate unterwegs, mit nur wenigen Pausen dazwischen. Und rechnet man das zusammen, blieben ihm in dieser Zeit kaum mehr als eine Handvoll wirklich freier Tage. Wozu auch? Er hat das getan, was er wollte. Die Tour war ein Triumph. Mehr als 1,7 Millionen verkaufter Tickets, große Hallen, euphorisches Publikum, Abend für Abend dieselbe emotionale Wucht. Und doch beginnt genau hier etwas zu kippen. Denn während das Publikum Purple Rain feierte, war Prince innerlich schon längst weiter. Gegen Ende der Tour tauchten plötzlich neue Songs in den Setlists auf, Stücke, die noch niemand kannte, Raspberry Beret, For the Tears in Your Eyes, America und America sogar als letzte Zugabe nach Purple Rain. Das ist kein Zufall. Prince stand auf dem absoluten Höhepunkt seines Erfolgs und spielte dem Publikum bereits die Zukunft vor. Vielleicht auch, um sich selbst zu beweisen, dass Purple Rain kein Endpunkt war, sondern einfach nicht mehr als nur ein Kapitel. In dieser Phase taucht auch ein bemerkenswertes Detail auf. 5 Tage vor dem letzten Konzert der Tour ließ das Prince-Management öffentlich verlautbaren, dass Prince für unbestimmte Zeit nicht mehr live auftreten werde. Keine Abschiedstour, kein großes Statement, sondern nur eine nüchterne Mitteilung, die zeigt, wie sehr dieser Marathon Spuren hinterlassen haben muss. Ob Prince selbst diesen Rückzug als konkrete Entscheidung oder eher als Gefühl empfand, lässt sich heute schwer sagen. Klar ist nur, der Wunsch, nicht immer dasselbe erzählen zu müssen, war da. Und die Purple Rain Tour war der Punkt, an dem diese Erkenntnis wirklich unausweichlich wurde. Die Tour endet am 7. April 1985 in der Orange Bowl in Miami und setzt den Schlusspunkt, die uns einen Künstler zeigt, der alles erreicht hat und vielleicht genau deshalb spürt, dass Wiederholung für ihn keine Option ist.
Ich muss ja zugeben, ich habe das Konzert aus Syracuse damals live im ORF gesehen und ich glaube, ich habe es schon einmal erzählt. Ich erzähle es noch einmal. Eigentlich wollte ich nur kurz reinschauen, so 2-3 Songs. Ich musste nämlich am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh im Büro sein. Das hat aber nicht funktioniert und ich musste das ganze Konzert anschauen. Und es kommt noch schlimmer. Ich habe das damals auf VHS aufgenommen und als das Konzert aus war, habe ich zurückgespult und noch einmal von vorne begonnen. Ich habe damals noch nicht viel von Prince gewusst, aber damals wusste ich schon, das ist mehr als ein Konzert, mehr als eine Show. Das ist etwas, das dich irgendwie nicht mehr loslässt. Und jetzt, mehr als 40 Jahre später, ist nichts von dieser Begeisterung weniger geworden. Und ein Song, von dem ich bis heute die Bilder im Kopf habe, kommt jetzt. Prince am Piano, sein Klavierhocker fliegt mehrmals durch die Gegend. Energetischer geht nimmer. Prince, Let's Pretend We're Married. Live aus Syracuse.
I want all 40,000 some odd fools up in here to snap your fingers right like this. And don't make no noise, just snap them. Now listen, listen. Snap your finger, there you go. Everybody listen, come on. Do you know what that is? Orgasm. For a couple of hours. If you ain't busy for the next 7 years, we're planning to do it all night.
Ich glaube, das war damals und das ist bis heute mein absolutes Highlight aus diesem Konzert.
wie er das Publikum zuerst so runterholt und sich schnipsen lässt und dann dieser Song explodiert. Ganz, ganz großes Kino. Aber wo Highlight? Wir kommen zu unseren Highlight-Songs oder besser zu den Zuckern am Ende jeder Episode. Martina, was hast du heute für uns mitgebracht?
Den Song, den ich aus dieser Ära ausgewählt habe, ist Father's Song. Ein wunderschönes Instrumentalstück. Die Hauptmelodie kennt man aus Computer Blue. Da, als sich der Song teilt und man glaubt, das ist schon der nächste Song auf dem Album. Father's Song ist für mich einer dieser unterschätzten Momente aus der Purple Rain-Zeit, die mich wirklich jedes Mal wieder berührt. Im Film erwischt Prince seinen Vater dabei, wie er dieses Lied am Klavier spielt. Was ich dran so lieb, ist diese Ruhe. Keine Stimme, keine großen Arrangements, nur diese einfache, fragile Melodie. Und gerade dadurch wirkt der Song irgendwie so ehrlich, intim. Für mich ist das Prince in seiner verletzlichsten Form und genau deshalb ist Father's Song so besonders schön.
Ja, Father's Song ist für mich so die musikalische Umsetzung eines Gefühls oder eines Gedankens, vielleicht einer Erinnerung, die Prince vielleicht sogar nur für sich selbst spielt. Und wir dürfen dabei zuhören. Prince und Father's Song. Ja, als wir die Folge im Vorfeld besprochen haben und ich gehört habe, welchen Song du ausgesucht hast, haben wir gedacht, ui, jetzt wird schwierig, wenn ich meinen vorstelle. Fangen wir vorne an. Mein Song stammt auch von der Purple Rain Deluxe oder Extended Version und ist vielleicht einer der bekanntesten Studio-Outtakes aus dieser Zeit. Ich habe mal in einem Forum gelesen, wenn das unveröffentlicht ist, wie großartig muss dann das offizielle Material sein? Und dem schließe ich mich voll inhaltlich an. Wir hören Prince, Wendy und Lisa, wobei der Prince-Teil schon im Jänner 83 und die zusätzlichen Teile von Wendy und Lisa erst im September 84 aufgenommen worden sind. Ja, mein Song ist Wonderful Ass und ich verstehe, warum es nicht auf das Album geschafft hat. Nicht, weil Prince of Purple Rain keine Sexualität zugelassen hätte, ich meine, immerhin haben wir Darling Nikki auch, sondern weil Tonfall und Verspieltheit dieses Songs die emotionale Dramaturgie des Albums irgendwie durcheinander gebracht hätte. Es wäre wohl dieser augenzwinkernde Lacher zu viel gewesen.
Ja, Wonderful Ass ist alles andere als ein klassischer Liebessong, sondern ein spielerisches Kompliment, das Prince ganz offensichtlich mit viel Spaß aufgenommen hat. Die leicht provokativen Zeilen sollte man in dem Fall nicht zu ernst nehmen. Sie gehören zu dieser frechen Bühnenfigur, mit der Prince gern gespielt hat. Die Toningenieurin Susan Rogers hat später mal betont, dass diese Figur viel respektloser wirkte als Prince selbst, der im Studio immer großen Respekt gegenüber Frauen gezeigt hat. Hier ist Prince mit Wonderful Ass. kommen wir zum Recap der Ära. Gerald.
Ja, ich glaube, ich muss das in zwei Teilen machen. Damals ist man in Österreich, auch wenn man sich so ein bisschen für Musik interessiert hat, nur schwer an Prince vorbeigekommen. Das Konzert aus Syracuse lief live im ORF. In einer der Jugendsendungen gab es, ich glaube, fast eine Stunde lang einen eigenen Beitrag zur Kinopremiere von Purple Rain aus Hollywood. Im Radio und Fernsehen tauchten ständig Specials auf. Und dann war da noch MTV, die natürlich auch ihren Teil beigetragen haben. Und Prince hatte damals schon eine deutliche Präsenz. Und dass das in den USA noch einmal größer war, kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen. Und das Spannende damals war, dass es mit einem wie Prince passiert ist. Jemand, der nicht ganz so glatt war, nicht immer radiotauglich, zu sexuell für die einen, zu eigen oder zu unbequem für die anderen. Und heute, 40 Jahre später, wirkt Purple Rain nicht wie das Ziel, auf das die Arbeit der letzten Jahre hingeführt haben, sondern wirklich als Station eines Künstlers. Prince hatte mit diesem Album alles erreicht. Künstlerisch, kommerziell, kulturell, Nummer 1 Hit, ein erfolgreicher Film, ausverkaufte Tourneen, Preise, Anerkennung. Und das Entscheidende, er hat das alles erreicht, ohne sich wirklich anpassen zu müssen, ohne sich einem Trend anzuschließen, sondern den zu definieren. Dass jemand auf dem Höhepunkt seines Erfolgs nicht stehen bleibt, sondern weiterzieht, ist selten. Dass er dabei immer wieder bereit war, sein Publikum zu irritieren, wahrscheinlich noch seltener. Und genau das macht diese Zeit heute so faszinierend. Purple Rain war der Moment, in dem alles zusammenkam und gleichzeitig der Punkt, an dem Prince bewiesen hat, dass Wiederholungen für ihn keine Option sind.
Die Purple Rain-Zeit markiert den Moment, in dem Prince endgültig zur globalen Ikone wurde. Purple Rain war nicht nur ein kommerzieller Höhepunkt, sondern der emotionale und künstlerische Kern seiner Karriere. Manchmal frage ich mich, ob mir Purple Rain mit all dem Drumherum aus Outfit, Film, Motorrad und diesem riesigen Erfolg zugänglicher wäre, wenn ich die Zeit selbst miterlebt hätte. Denn aus heutiger Sicht tue ich mir manchmal schwer, den damaligen Hype nachzuvollziehen. Und ich staune darüber, wie perfekt dieses Gesamtpaket offenbar damals den Nerv der Zeit getroffen hat.
Ja, das ist der Generationenunterschied zwischen uns beiden. Gut, wir sind am Ende des vierten Teils unserer Serie Celebrating Prince angekommen. Eine Zeit, deren Musik bis heute nachwirkt. Ich darf noch einmal an das Serienfinale von Stranger Things erinnern.
In zwei Wochen geht's spannend weiter, denn anstatt eines Purple Rain 2.0 Albums liefert Prince etwas ganz anderes. Denn Wiederholung ist keine Option.
Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
Und das letzte Wort dieser Folge hat natürlich Prince. Peace and be wild. Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook und Instagram.
Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes.
Für alle Fans des Visuellen gibt es auf YouTube den Channel Just Another Prince Fan von Gerald. Du bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Wir freuen uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, desto mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.